SWR 2 aktuell.
Heute mit diesen Themen: Cannabis. Das Gesetz dazu ist in Kraft getreten. Rückzug. Ex-Verkehrsminister Scheuer verlässt den Bundestag. Und Denkzettel für Erdogan nach den türkischen Kommunalwahlen. Darum geht es heute in SWR 2 aktuell mit Marion Theis. Der Hanf ist freigegeben. Seit heute sind Konsum und Besitz von Cannabis legal, unter bestimmten Auflagen. Der Hanf wird allerdings nicht in Fachgeschäften verkauft. Man muss selbst Pflanzen anbauen oder Mitglied in einem Cannabis-Club werden. Was diese Teillegalisierung genau bedeutet und was jetzt erlaubt ist, dazu Hauptstadtkorrespondentin Vera Wolfskämpf.
Kiffen in der Öffentlichkeit ist ab 18 Jahren möglich. Außerdem darf jeder draußen 25 Gramm Cannabis bei sich tragen. Zu Hause sind 50 Gramm Cannabis erlaubt. Dort dürfen auch 3 Pflanzen angebaut werden. Aber nach wie vor bleibt es verboten, in Gegenwart von Minderjährigen zu kiffen oder auch Minderjährigen Cannabis zu besorgen oder weiterzugeben. Und im Umfeld von Schulen, Kitas, Sport oder Spielplätzen ist Kiffen oder irgendeine andere Art der Einnahme von Cannabis verboten. Zu diesen Orten muss auch ein Mindestabstand von 100 Meter eingehalten werden zum Schutz der Minderjährigen.
Und wie wird das Thema Cannabis im Straßenverkehr geregelt? Dazu noch einmal Vera Wolfskämpf.
Da hat jetzt vor wenigen Tagen eine unabhängige Expertenkommission einen THC-Grenzwert für den Straßenverkehr vorgelegt. THC steht für Tetrahydrocannabinol und so wird die psychoaktive Substanz von Cannabis bezeichnet, also das, was umgangssprachlich high oder bekifft macht und eben auch die Fahrtüchtigkeit einschränken kann, genau wie nach dem Alkoholkonsum. Dieser THC-Grenzwert soll künftig bei 3,5 Nanogramm THC pro Milliliter Blutserum liegen. Zum Vergleich, beim Alkoholtrinken entspricht das ungefähr dem Wert von einer Blutalkoholkonzentration von 0,2 Promille. Die Expertenkommission, die empfiehlt außerdem Cannabiskonsumenten, Alkohol am Steuer komplett zu verbieten. Die beiden Drogen im Straßenverkehr zu vermischen, sehen sie als ein besonderes Risiko an. Noch ist dieser neue THC-Grenzwert aber erst einmal eine Empfehlung. Damit er gilt, muss das Straßenverkehrsrecht geändert werden. Bis dahin heißt es, Cannabiskonsum und Autofahren ist verboten. Sollte es aber bei einem Autofahrer oder einer Autofahrerin in dieser Zwischenzeit zur Kontrolle kommen, bleibt es bei der bisherigen Regel, dass bei einem Wert von einem Nanogramm THC pro Milliliter Blutserum es normalerweise nicht zu Bußgeldern, Fahrverboten oder Ähnlichem kommt.
Der baden-württembergische Innenminister Strobel befürchtet, dass es an der deutsch-französischen Grenze zu Cannabis-Tourismus kommen könnte. Damit der vorgeschriebene Mindestabstand beim Cannabiskonsum, zum Beispiel zu Schulen, eingehalten wird, soll es intensive Polizeikontrollen geben. Das kündigte der Minister an. In Rheinland-Pfalz habe sich die Polizei gründlich auf die Teillegalisierung vorbereitet, ließ Innenstaatssekretärin Steingass wissen. Man befasse sich seit langem mit dem Thema, sagte sie zu SWR-Landespolitikredakteur Matthias Zahn.
Die Polizistinnen und Polizisten im Streifendienst hätten eine Handlungsanleitung bekommen. Die Praxis werde zeigen, ob man nachjustieren müsse, so die Innenstaatssekretärin. Finden Polizisten zum Beispiel bei einer Personenkontrolle Cannabis, müssen sie gegebenenfalls prüfen, ob es mehr ist als die erlaubte Menge. Ab 1. Juli sind dann Anbauvereine erlaubt, deren Mitglieder Cannabis anbauen und untereinander zum Eigenkonsum abgeben. Rheinland-Pfalz will die Zahl dieser Vereine in einer Stadt oder einem Landkreis auf einen pro 6.000 Einwohner begrenzen. Damit soll unter anderem verhindert werden, dass in ländlichen Regionen große Anbauflächen entstehen, heißt es aus dem zuständigen Sozialministerium.
In Prüm in der Eifel steht ein derartiger Club in den Startlöchern. Einer der Mitbegründer ist Christian. Trotz der Teillegalisierung möchte er unerkannt bleiben. Meine Kollegin Silja Friedrich hat ihn getroffen.
Christian wohnt in einem kleinen Dorf in der Eifel. Er ist Cannabispatient und muss die Droge jeden Tag konsumieren. Im Alltag spricht er darüber kaum. Er fürchtet, dass sonst seine Kinder darunter leiden könnten.
Kinder, verheiratet, ich habe meine Arbeit, der ich regelmäßig nachgehe, wie jeder andere Mensch auch. Deswegen ist es doch eigentlich traurig, dass Cannabis immer noch so in diese kriminelle Schiene reingezogen wird.
Christian raucht mittlerweile seit 2 Jahren regelmäßig Cannabis. Jeden Tag verdampft er 0,3 Gramm. Das entspreche etwa einem Joint. Dafür braucht er aber inzwischen auch weniger andere Medikamente.
Ich habe starkes ADHS und auch chronische Schmerzen. Und ja, irgendwann haben halt Medikamente wie Tilidin über Ibuprofen, sämtliche andere Schmerzmittel nicht so geholfen, wie es eigentlich sein sollte.
Über den Club möchte Christian Geld sparen. Er ist Selbstzahler. Die Kasse übernimmt die Kosten für sein Cannabis nicht. Arztrezept und Drogen sind aber teuer. Deswegen ist er in den Club eingetreten und hat dort auch andere Konsumenten kennengelernt. Darunter ist Lukas, der ebenfalls unerkannt bleiben möchte.
Wenn ich hochkonzentriert Programmierarbeiten mache oder viele Kundentermine habe, dann ist es abends eben so, dass man damit sehr gut mal abschalten kann für 1-2 Stunden.
Die Legalisierung erlaubt auch den Eigenanbau der Pflanze. Dennoch wollen beide lieber im Club anbauen. Denn auch Lukas legt Wert auf hochwertiges Cannabis.
Ich selber will mich in einem Club engagieren und tätig werden, damit ich dort auch einen gewissen Austausch unter den Experten habe und wir auch da gemeinsam genau diese Qualitätskontrollen und kontrollierten Bedingungen schaffen können.
Bis die beiden ihr Cannabis vom Verein erhalten können, wird es noch dauern. Denn die Clubs dürfen frühestens ab Juli mit dem Anbau starten. Die erste Ernte dürfte dann im Oktober möglich sein.
Der Deutsche Bundestag muss ab sofort ohne ihn auskommen. Der frühere Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer von der CSU legt sein Mandat nieder mit sofortiger Wirkung. Von 2018 bis 2021 war Scheuer Bundesverkehrsminister im damaligen Kabinett Merkel und damit mitverantwortlich für den heute desolaten Zustand der Bahn. CSU-Chef Söder lobte Scheuer in dessen Amtszeit als Minister, weil er viel Bundesgeld nach Bayern holte. Der damalige Haushaltssprecher der Grünen im Bundestag meinte, Scheuer sei, Zitat, vom Straßenbauwahnsinn befallen und asphaltiere Deutschland immer weiter zu. Hauptstadtkorrespondentin Anja Günther über den CSU-Politiker und die Stationen seiner Karriere.
Dass Andreas Scheuer die Bundespolitik verlassen würde, hatte er bereits Anfang des Jahres angekündigt. Zur Bundestagswahl 2025 wollte der CSU-Politiker nicht wieder antreten. Nun vollzieht Scheuer diesen Schritt offensichtlich schneller als bisher geplant. Den Zeitungen der Mediengruppe Bayern sagte der 49-Jährige, dass er sein Bundestagsmandat mit Wirkung zum heutigen 1. April niederlegt. Weiter heißt es in dem Bericht, Scheuer habe sich auf Nachfrage zu seinen Beweggründen nicht weiter äußern wollen, aber betont, dass er seine Ankündigung ernst meint und es sich nicht um einen Aprilscherz handele. Für die CSU saß Scheuer seit 2002 im Bundestag. Sein Wahlkreis ist Passau. Gut 4 Jahre lang war er CSU-Generalsekretär, danach ab dem Frühjahr 2018 Bundesverkehrsminister im Kabinett von Kanzlerin Merkel. Scheuers Name ist vor allem mit der Pkw-Maut verbunden, die sein Prestigeprojekt sein sollte, aber scheiterte, wofür Scheuer politisch verantwortlich gemacht wird. Der Europäische Gerichtshof stufte die Mautpläne als rechtswidrig ein. In der Folge musste der Bund an die vorgesehenen Betreiberfirmen gut 240 Millionen Euro Schadenersatz zahlen. Trotz allem blieb Scheuer als Verkehrsminister bis zur Bundestagswahl 2021 im Amt. Auf mögliche Regressforderungen an Scheuer hat der Bund verzichtet.
Hetze oder Stichelei gegen Ausländer oder Schwule? Die katholische Kirchengemeinde Weil am Rhein will sowas unterbinden bzw. erst gar nicht zulassen. Deshalb hat sie einer AfD-Kandidatin für Gemeinderat und Kreistag untersagt, ehrenamtlich bei ihr zu arbeiten. Die Kandidatur sei nicht vereinbar mit christlichen Grundsätzen, finden Kirchengemeinde und Pfarrer. SWR-Reporter Owusu Künzel konnte mit beiden Seiten sprechen.
Die Seniorin Edith Tutschi hatte über viele Jahre Kindern ehrenamtlich in Kindergärten in Weil am Rhein die Ostergeschichte vorgelesen und mit Hilfe von Puppen nachgespielt. Der Träger der Kindergärten ist die katholische Kirchengemeinde Weil am Rhein. Die katholische Kirche hält die Kandidatur für die AfD für unvereinbar mit der Arbeit in ihren Einrichtungen. Deswegen hat die Gemeinde ihr die ehrenamtliche Arbeit untersagt. Dafür hat Edith Tutschi kein Verständnis.
Zumal ich nicht verstehe, dass man einfach nur sagt, weil sie auf dieser Liste antreten von der AfD, ist unsere Zusammenarbeit beendet. Ich kann es nicht verstehen, dass man nicht einmal fragt, wie kommt es dazu, dass du auf dieser Liste bist.
Die Deutsche Bischofskonferenz hatte im Februar erklärt, dass völkischer Nationalismus, wie ihn die AfD propagiert, und Christentum nicht vereinbar sind. Der im Februar veröffentlichten Erklärung der Deutschen Bischofskonferenz stimmt Pfarrer Möller voll und ganz zu.
Da hat die Deutsche Bischofskonferenz in unseren Augen zu Recht eine geschlossene Meinung auch gebracht. Man muss ja auch diese Dinge alle wieder sehen im Zusammenhang mit dem für unser Land sehr geprägten Zeit des NS-Regimes.
Rechtsextreme Parteien und solche, die am Rande dieser Ideologie wuchern, können für Christinnen und Christen kein Ort ihrer politischen Betätigung sein und sind auch nicht wählbar, heißt es in der Erklärung der Bischöfe. Die AfD wird aktuell vom Verfassungsschutz in 6 Bundesländern als rechtsextremer Verdachtsfall eingestuft. Zusätzlich wurden die AfD-Landesverbände in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen schon als gesichert rechtsextrem bewertet. Edith Tucci macht es nichts aus, für eine Partei zu kandidieren, die in Teilen als gesichert rechtsextrem gilt.
Und zwar macht mir das deswegen nichts aus, weil ich den Verfassungsschutz nicht ernst nehmen kann.
Edith Tucci selbst ist vor Jahren aus der Kirche ausgetreten, bezeichnet sich aber weiter als Christin. Die Erklärung der Deutschen Bischofskonferenz hält sie für falsch.
Dass man eine Wahlempfehlung gibt, katholische Bischofskonferenz, finde ich persönlich völlig daneben. Aber ich weiß, dieser Makel, der haftet mir jetzt an, aber der ist mir eigentlich egal.
Der katholischen Kirche und Pfarrer Möller ist die AfD-Kandidatur alles andere als egal.
Es kann da nicht sein, dass wir viele Kinder aus unterschiedlichen Nationen im Kindergarten haben und jemand die Ostergeschichte liest, der sich zu einer Gruppe zählt, die Remigration nicht ausschließen.
Remigration ist eine Formulierung für Zwangsausweisungen von Menschen mit Migrationsgeschichte.
Also die Stimmung ist im Großen und Ganzen so, dass ich in dieser Haltung, auch die wir eingenommen haben als Geschäftsführung im Kindergarten, auch unterstützt werde.
Edith Tucci würde Kindern die Ostergeschichte auch weiterhin gerne vermitteln.
Ich werde halt weiterschauen, ob es Möglichkeiten gibt, in anderer Form mit Kindern wieder in die Richtung zu arbeiten.
Pfarrer Gerd Möller war erst überrascht über die hohen Wellen, die der Fall geschlagen hat.
Vielleicht ist diese Welle auch etwas, wo wir auf der Fahne einen wichtigen Begriff stehen haben. Und das ist alles zu tun für die Menschenwürde, alles zu tun gegen Diskriminierung, wieder daran zu erinnern, wie wertvoll ein gemeinsames Miteinander in Frieden und Freiheit ist.
In der Türkei haben die Kommunalwahlen für eine Überraschung gesorgt. Die Oppositionspartei CHP hat besser abgeschnitten als erwartet, aufs ganze Land gesehen sogar besser als die AKP von Präsident Erdogan. Warum ist das so? Haben die Menschen in der Türkei Erdogan satt oder war es eine Protestwahl? Eher Letzteres, meint Türkei-Korrespondent Uwe Lüb.
So sehen Denkzettel aus. Die AKP von Präsident Recep Tayyip Erdogan liegt landesweit hinter der oppositionellen CHP. Die fährt einen der größten Erfolge der vergangenen Jahrzehnte ein, gewinnt in den 5 größten Städten des Landes, darunter frühere AKP-Hochburgen. Aus dem Kopf-an-Kopf-Rennen in Istanbul ist ein Erdrutschsieg von Amtsinhaber Ekrem İmamoğlu geworden. Die CHP hat die AKP hier geradezu deklassiert. Doch viele Menschen in Istanbul und woanders im Land haben nicht für die CHP gestimmt, sondern gegen die AKP. Dafür sprechen auch Verluste der AKP an den rechten Rand im Parteienspektrum, an islamistische Kräfte wie die Neue Wohlfahrtspartei. Dazu kommt die Unzufriedenheit vieler Menschen in der Türkei über ihre wirtschaftliche Lage. Die Volkswirtschaft wächst zwar, aber die Einkommen verlieren von Tag zu Tag an Wert. Immer mehr Türkinnen und Türken können sich immer weniger leisten. Vor allem viele Rentner sind nicht mehr gut auf Erdogan zu sprechen. Von ihrer Rente leben können etliche nicht mehr. Seit der Wiederwahl Erdogans zum Präsidenten im Mai vergangenen Jahres hat sich daran nichts geändert. Es ist eher schlechter geworden. Dabei verspricht Erdogan seit langem Besserungen. Nun will er mit seiner AKP Fehler analysieren, aufarbeiten und beheben. Bis 2028 hat er dafür viel Zeit. Erst dann stehen die nächsten regulären Wahlen in der Türkei an, Parlaments- und Präsidentschaftswahl. Erdogan selbst darf bei den nächsten Wahlen nicht noch einmal antreten. Das verbietet die Verfassung. Wer auch immer 2028 für die AKP antreten wird, die CHP hat mit Istanbuls Bürgermeister İmamoğlu fast schon den idealen Kandidaten. Er ist volksnah, ein brillanter Redner, praktizierender Muslim und damit auch für religiös-Konservative wählbar und er hat Erdogans AKP mehrfach die Stirn geboten und immer gewonnen. Ein Selbstläufer werden die kommenden Jahre und Wahlen 2028 für die CHP aber garantiert nicht. Denn der ziemlich große Denkzettel der Wählerinnen und Wähler bei den Kommunalwahlen für Erdogan war leicht zu verpassen. Die AKP mag eine herbe Niederlage erlitten haben. Daran, wer die Macht im Land hat, ändert es unterm Strich aber nichts. Der Präsident heißt weiterhin Erdogan. Und er wäre nicht Erdogan, wenn er die Zeit bis zur nächsten Wahl nicht nutzte. Wie und vor allem in welche Richtung auch immer.
Ein Kommentar von Türkei-Korrespondent Uwe Lüb.